Liebe Freundinnen und Freunde des dritten Frühlings, eine Landschaft in der Schwebe. So könnte man die kleine Zeichnung im Skizzenbuch von Karl Morgenstern bezeichnen. Vorn ein Gewässer, daran kleine geduckte Büsche und ein paar Kopfweiden, deren Kronen mit ein paar Strichen nur angedeutet werden. Dahinter ein unebenes, kahles Feld. Im Hintergrund erheben sich Hügel, die blau abgesetzt sind. Und in dieser weiten Szenerie einzelne Figuren, einige mit Aquarellfarbe hingetupft, einige mit nur wenigen Graphitstrichen festgehalten, wie Geister. Eine Momentaufnahme von Jägern bei der Hasenjagd im Januar 1832, dem Augenblick abgeschaut und festgehalten eben in dem kleinen Skizzenbuch. Skizzenbücher sind Charakterzeugnisse. Manche Künstler sind ordentlicher, füllen Seite um Seite. Andere hingegen, gefesselt vom Augenblick, beginnen irgendwo, womöglich sogar über Kopf. Sauber oder mit einer Fülle von Gebrauchsspuren, systematisch oder dazwischen mal eine Einkaufsliste oder auch eingeklebte Zeugnisse von Künstlerkollegen oder andere Fundstücke. Skizzenbücher sind Zeugnisse der Inspiration, aber auch des Scheiterns. Schon Goethe wusste, aus vielen Skizzen endlich ein Ganzes hervorzubringen, gelingt selbst dem Besten nicht immer. Wenn Kinder im Geschäft mit großen Augen vor den Auslagen mit bunten Heften und Stiften stehen, so sieht man förmlich, wie sie sich vorstellen, wie sich diese Blätter mit Bildern und Geschichten füllen. Der Reiz der Zukunft. Ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. Gibt es sie noch? Die Klage in den langen, langen Sommerferien. Mir ist so langweilig. Oder helfen die elektronischen Geräte über alle Durststrecken hinweg? Die Sommerferien als Reich der Freiheit, wobei diese Freiheit auch eine Leere bedeuten kann, die manchmal nur schwer zu füllen ist. Denn freie Zeit kann auch zu einer Last oder sogar zu einer Qual werden, wie der Mathematiker Henri Poincaré mehrfach schmerzlich erleben musste, als er bei mathematischen Problemen auf der Suche nach Lösungen war, die sich einfach nicht einstellen wollten. Unendlich frustriert sei er gewesen oder sogar angewidert von seiner eigenen Unfähigkeit. Doch Poincaré hatte das Glück, die Lösung dann doch noch zu finden. Nicht etwa an seinem Schreibtisch, sondern unterwegs. In Momenten, in denen er andere Dinge tat, die nichts mit dem mathematischen Problem zu tun hatte. Man könnte sogar sagen, an Orten, beispielsweise bei einer geologischen Exkursion oder einem Aufenthalt am Meer, an die er vor diesem Problem ausgewichen, vor ihnen geflohen war. Poincaré schließt aus diesem Phänomen, dass wohl auch in diesen Zeiten einer äußeren Unfähigkeit etwas in ihm weitergearbeitet hat. Ein unbewusstes Selbst, das er wie folgt beschreibt. Es ist nicht rein automatisch. Es ist urteilsfähig. Es weiß zu entscheiden. Es weiß zu ahnen. Es weiß besser zu ahnen als das bewusste Ich, denn ihm gelingt, woran jenes gescheitert ist. Ähnliches berichtet auch Richard Wagner über die Entstehung des Orchestervorspiels der Oper Rheingold. Was in glücklichen Momenten gelingen kann, ist ein Aufgehen des Künstlers, der künstlerischen Hand im Gegenstand, eine Einheit von beidem. Das ist der Flow, von dem die Psychologie berichtet. Aber es gibt eben auch die anderen Momente. Die Momente, in denen der Stift, in denen die Hand nicht mit dem Gesehenen übereinstimmen will, da es nicht passt. Von solchen Momenten, einer Lücke zwischen Sein und Sollen, zeugen dann die herausgerissenen Seiten oder durchgestrichene, überkritzelte Motive, um es dann erneut zu versuchen. Nochmal ein Seitenblick auf Kinder. Diesmal auf die ganz Kleinen, die gerade laufen lernen, mit einer bewundernswerten Frustrationstoleranz. Aufstehen, hinfallen, wieder aufstehen, immer und immer wieder, bis die Schritte immer sicherer werden und die fremde, helfende Hand nicht mehr gebraucht wird. Doch ganz wichtig, ohne die gescheiterten Versuche wäre der Erfolg unmöglich gewesen. Ohne hinzufallen, hätten wir gehen, laufen, springen, tanzen nicht gelernt. Und dasselbe gilt wohl auch für Künstler. Ohne Umwege ist der Weg unmöglich. Von Samuel Beckett stammt der lakonische Ausspruch: immer versucht, immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Populärer formuliert finden wir den Gedanken auch auf Postkarten. Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Wenn wir in den Museen vor den Endprodukten stehen, denken wir in aller Regel nicht an die Arbeit, das Suchen, Verwerfen und Finden, das diesem Werk vorangegangen ist. Und daran, dass gerade dasjenige, was nachher so leicht wirkt, vorher womöglich sehr schwer gefallen ist, vielleicht sogar unmöglich schien. Und hier ist die Skizze. Der Begriff stammt aus dem Italienischen, leitet sich ab von Skizzi, Spritzer, ein wichtiges, ja wohl unverzichtbares Arbeitsinstrument. Worum geht es bei einer Skizze? In aller Regel einerseits darum, die eigene Hand zu üben, den treffenden Ausdruck zu finden, andererseits darum, einen äußeren Eindruck festzuhalten. Und faszinierend bleibt, trotz der Übereinstimmung von innen und außen in der geglückten Skizze, der Übereinstimmung von künstlerischem Subjekt und äußerer Objektivität im Hinblick auf den in der Skizze erfassten Gegenstand, jedes Bild zeugt doch wieder vom Charakter, von der Person des Künstlers und natürlich von der Epoche, in der es entstanden ist. Wobei, gerade bei Skizzen fällt es häufig nicht so leicht, die jeweilige Epoche auf Anhieb zu erkennen. Schließen möchte ich mit einem Werk von Ferdinand Hodler, das sich wie viele Werke der Moderne etwas vom skizzenhaften Ursprung bewahrt hat. Eine Herbstlandschaft. Eine schnurgerade Straße bis zum Horizont. Zu beiden Seiten zunächst parallele Gräben und mit großem Abstand zarte Bäumchen, die Krone schon stark gelichtet, die herabgefallenen rötlich-braunen Blätter bedecken den sandigen Weg. Links und rechts weite grüne Felder, hinten rechts noch einmal zwei Baumgruppen. Und hier bleibt die Sache zumindest für mich rätselhaft, hat aber vielleicht eine ganz banale Erklärung. In einer Diagonale von links hinten nach rechts eine Reihe von einigen wenigen, wie soll ich sagen, Formationen oder womöglich Figuren, zumindest ein Bildelement, das im Zug in die Tiefe, der von dem Weg ausgeht, kontrastiert, ihm sozusagen entgegenläuft. Und über dieser Landschaft ein gelber Abendhimmel mit zartblauen Wolken, verdichtet zu goldenem Glanz in der Bildmitte. Kitschig? Meiner Meinung nach nicht. Dazu ist die Landschaft zu spröde. Aber das kann man vielleicht auch anders sehen. Die Skizze galt lange als etwas Minderwertiges, etwas nur Vorläufiges. Michelangelo soll seine Zeichnung verbrannt haben. Eine ähnliche Auffassung ist von Leonardo da Vinci überliefert. Diese Haltung hat sich grundlegend geändert. Gerade der erste, noch unverstellte Eindruck, der Skizzen auszeichnet, wird heute geschätzt, denn er ermöglicht faszinierende Einblicke in den Schaffensprozess. In den Prozess von Ausprobieren und Auswählen, von einem Reich der Freiheit, aber womöglich auch vom Ringen mit dem inneren Zensor, dem, Stichwort besser scheitern, das bereits Erreichte noch nicht genügt. Dieses Spannungsverhältnis beschreibt auch ein geflügeltes Wort, das unter anderem Karl Valentin zugeschrieben wird. Kunst kommt von Können, nicht Wollen. Sonst müsste es ja Wunst heißen.